Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch ein Gruß an alle Zuhörer von Radio Maria in Südtirol. Unser Thema heute, um das Ganze zu gewinnen, Krisenmanagement mit Johannes vom Kreuz. Heute der vierte Teil, das Hauchen des Heiligen Geistes, die lebendige Liebesflamme. Zu Gast bei uns Pfarrer Klaus Schönebeck von Notre-Dame-de-Vie aus Drolshagen im Sauerland und mein Name ist Marion Kuhl. Der spanische Karmelit Johannes vom Kreuz ist Kirchenlehrer und Meister des geistlichen Lebens, der auch heute noch seine Gültigkeit hat. Die lebendige Liebesflamme ist der Heilige Geist, der in der Seele wirken möchte, um sie umzugestalten. Und danach hat Johannes vom Kreuz auch ein Buch benannt, die lebendige Liebesflamme. Auf dieses Buch schauen wir heute. Es beschreibt den Prozess der dunklen Nacht, die den Menschen vorbereiten soll auf das eigentliche Ziel, nämlich die Vereinigung mit Gott, in dem der Mensch seine Erfüllung findet. Heute der vierte Teil einer Reihe mit Pfarrer Klaus Schönebeck aus Drolshagen im Sauerland. Pfarrer Schönebeck gehört zum Säkularinstitut Notre-Dame-de-Vie, unsere Frau vom Leben, ein Säkularinstitut, das nach dem Geist des Karmel lebt. Und ich freue mich, dass wir weitermachen in dieser Reihe. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schönebeck.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, dann sind wir gespannt. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einige von Ihnen haben sich schon auf den Weg gemacht. Wir sind jetzt beim vierten Vortrag. Und Sie haben gespürt, dass die Texte und das, was Johannes vom Kreuz geschrieben hat, Texte sind, die uns helfen auf dem Weg zu Gott, die uns auch erschließen, was manchmal in unserer Seele vor sich geht, was wir selbst nicht verstehen. Wir brauchen ja immer auch jemanden, der uns etwas erklärt. Und in den Schriften von Johannes vom Kreuz entdecken wir uns wieder oder manche Bewegungen in uns. Und das ist ja eigentlich das, weshalb Johannes vom Kreuz, der große Theologe, aber auch große Seelsorger, seine Bücher geschrieben hat. Und gerade dieses letzte Buch hat er geschrieben für eine Frau, die darum gebeten hat, dass er ihr hilft auf dem Weg zu Gott hin. Und wir merken aber auch, dass wer diesen Weg geht, dass das gar nicht so ein einfacher Weg ist. Dass es manchmal schmerzhaft ist, weil wir ein Prozess in uns sich entwickelt, wo wir merken, ja, hier muss ich loslassen. Und wir merken aber auch gleichzeitig, wenn wir auf diesem Weg sind, wie Gott uns entgegenkommt und wie manches in uns ja sich löst, oder sagen wir mal, wie wir immer mehr Gott entdecken, wie er wirklich ist, seine Nähe. Und das erfüllt das Herz des Menschen mit Freude. Das erfüllt uns mit Freude. Und dazu ist der, wir haben das, können ja alles nur so fragmentarisch anschauen. Und ich hatte Ihnen ja auch Hilfe gegeben zum Lesen, dass man eben aus selber diesen Weg alleine gehen kann. Immer ist gut, wenn man jemanden zur Seite hat, aber wenn das halt nicht gegeben ist, hilft Gott auch, dass wir den Weg so führen. Die dunkle Nacht ist da, um uns zum Licht zu führen. Und in diesen Hauptwerken, die wir ja schon betrachtet haben, Dunkle Nacht und Aufstieg zum Berge Karmel, kommt das zum Tragen. Der Weg erscheint zunächst wie eine dunkle Nacht, jedoch endet er in einem hellen Licht. Johannes vom Kreuz spricht zwar nur von einer Nacht, gemeint sind aber viele Nächte und Tage. Das Auf und Ab des geistlichen Weges, auf dem Gott jeden Menschen auf seine Weise führt. Wir wissen das, wir sind nicht immer geradlinig. Das gehört zu unserem Menschsein auch dazu, dass wir eben eine Wellenbewegung oft auch haben in unserem Leben, auch in unserem geistlichen Leben. In einer Nacht, in der Verstand, Wille und Gedächtnis entwöhnt, geläutert und zunichte gemacht werden, schreibt er, werden nach und nach die Strebekräfte des Menschen darauf vorbereitet und ruhig gestellt. Also erstmal alles, was uns bewegt, so langsam müssen wir in diese Ruhe Gottes hineinkommen. Das heißt nicht, dass wir uns auf ein Sofa setzen, sondern eine innere Ruhe ist damit gemeint, ein innerer Friede. Und das hat natürlich auch ein Ziel. Und dieses Ziel ist der neue Mensch. So kann es erst dann, wenn wir so in diese innere Ruhe gekommen sind, erst dann, wenn unser Verstand, unser Wille, unser Gedächtnis entwöhnt und geläutert sind, und dann sind wir vorbereitet auf den Empfang des Göttlichen. Aber nur, schreibt Johannes vom Kreuz, wenn der alte Mensch vorher stirbt. Und weiter sagt Johannes vom Kreuz, auf diese Weise entkräftet ihn Gott von allem, was von Natur aus nicht Gott ist, um ihn neu einzukleiden, sobald er sein Haupt entblößt und ledig ist. Also ledig heißt, sobald er loslässt. Wir müssen ja immer mal daran denken, dass die Gnade Gottes uns entgegenkommt. Dass Gott sich einen Weg bahnt, dass Gott ja die Tür, die wir ihm öffnen, dass er dort eintritt. Ohne den Läuterungsprozess wird der Mensch jedoch die Befriedigung, die ihm geschenkt wird, durch die ganze Überfülle des geistigen Verkostens in keinerlei Weise spüren oder schmecken können, sagt Johannes vom Kreuz in der dunklen Nacht. Jedoch die Befriedigung heißt also wirklich, dass der Mensch in sich ruht und so in Gott. Und das ist die große Erfahrung, die Johannes gemacht hat und die wir und Sie sicher auch schon zum Teil erfahren haben in dieser Begegnung. Manchmal ist es in der Kommunion, dass man es plötzlich und so die Gegenwart Jesu so deutlich und aufscheint, dass wir einfach in diesem Frieden sind und dass wir einfach ganz tief durchatmen können und loslassen können, dankbar sein können. Und die Erfahrung eben dieser dunklen Nächte, der dritte Teil, den Johannes vom Kreuz schreibt, ist eben die Erfahrung des Morgens. Dieser Morgen kommt eben, wenn wir das schon auf diesem Weg gewesen sind oder gegangen sind, den Weg der Läuterung, manchmal auch des Leidens, aber diesen Weg in diesem festen Vertrauen. Und in seinem Buch eben, die lebendige Flamme der Liebe, beschreibt er das. Er schreibt dort, du bist darin als eine Harmonie von Seele und Körper wunderbar beglückt. Du bist ein göttlich bewässerter Paradiesgarten. Du, da ist der Mensch gemeint. An dir erfüllt sich das Psalmwort, das Wasser des Stromes erquicken die Gottesstadt. Diese Harmonie, diese Lebendigkeit, das ist die Frucht all dessen, was wir auf dem Weg durch die dunkle Nacht erleiden mussten. Und jetzt, in diesem letzten Teil der dunklen Nacht, im Morgen, jetzt beginnt es, hell zu werden. Die lebendige Liebesflamme ist der Heilige Geist, den die Seele nun mehr in sich fühlt, als Feuer, das sie verzehrt und in wonnevolle Liebe umgestaltet, so sagt er. Johannes vom Kreuz spricht in Bildern und er schreibt am Ende der lebendigen Liebesflamme, es ist mir eigentlich ganz schwer gefallen, das zu schreiben, weil man das, was in der Seele geschieht, nicht beschreiben kann. Und das ist die Erfahrung, die Sie vielleicht auch schon gemacht haben und die ja, ich auch gemacht habe. Was in uns vorgeht, können wir einem anderen schwer beschreiben. Ja, das ist das Geheimnis zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Gott und jedem Einzelnen von uns. Und von diesem Geheimnis können wir künden. Aber die Erfahrung, die muss jeder Einzelne für sich machen. Das neue Leben ist aus dem Tod geboren. Die Herrlichkeit der Auferstehung ist der Lohn für das treue Aushalten in der Nacht und im Kreuz. Nun möchte ich etwas eingehen auf die Dinge, ja, wie wir auf diesen Weg in die Fülle kommen. Dass der Weg zu einer lebendigen Liebesflamme ist ein Weg der Läuterung. Das haben wir nun schon so oft gehört durch die dunklen Nächte. Und auch hier nochmal in der lebendigen Liebesflamme, in der Hochform, wo er alles ausdrückt, so gut wie er es kann, was in der Seele geschieht, beschreibt er aber auch eindrucksvoll, wie qualvoll das Feuer der göttlichen Liebe den Menschen läutern muss, bevor es ihn erleuchtet und gleichgestalten kann. Es ist so, die Seele, weil wir Menschen, gebrochene Menschen sind, weil wir immer wieder auch beeinflusst werden von allem, was um uns herum ist, weil wir manchmal selber vielleicht dann in irgendeinem Moment der Trägheit versagen. Deshalb ist es wichtig, immer wieder sich erstmal auf den Weg zu machen, aber auch zu lernen, wie die Heiligen, hier heute Johannes vom Kreuz, wie sie uns helfen. Die Seele ist hier schon so tief von Gott berührt, also in diesem Buch und vielleicht auch in manchen von uns, dass der Mensch meint, schon ins ewige Leben zu gehen, wo die Schleier, der von Gott noch trennt, zerrissen sind. Also diese Erfahrung der Herrlichkeit Gottes, so möchte ich es auch sagen, ich kann es auch nur in Bildern sagen, ja, diese tiefe Berührtheit, ich denke, das kennen einige von uns auch, wo man schon ist so die Nähe Gottes spürt, dass man sagt, ja, es geht ja eigentlich gar nicht mehr weiter. Das ist schon, ich möchte am liebsten jetzt sterben und ganz bei Gott zu sein. Das Letzte, was mich noch trennt, das hat nichts mit Weltverachtung zu tun, sondern das ist einfach so, ich erlebe das jetzt, ich begleite zwei Paare, die auf die Hochzeit zugehen. Und so diese, bei dem einen Paar besonders intensiv erlebe ich das, wie sie plötzlich sich entdecken und wie so ein Stück Himmel da ist und etwas, was sie auch in Worte nicht fassen können, aber was man dann spürt am Gesicht. Der Mensch kommt Gott so nahe, sagt Johannes vom Kreuz, dass er schon einen Schimmer des ewigen Lebens ergreift. Er hat auch das Empfinden, als sei dies das ewige Leben. Hier wird das Wirken des Heiligen Geistes im Inneren des Menschen beschrieben. Denn im Wesenskern, das ist auch ganz wichtig, im Wesenskern des Menschen, wohin weder die Mitte des Sinnenbereichs, also Fantasie und die ganzen Gedanken, all das, noch der Böse gelangen kann, also wirklich im tiefsten Inneren, findet das Fest des Heiligen Geistes statt, sagt er. Also es gibt einen Bereich in uns, so sagt Johannes vom Kreuz, der unerreichbar ist für unsere Fantasie, für unsere Sinne, selbst für das Böse, wo wir in diesem Schauen schon Gottes sind, wo diese tiefe Erfahrung, das beschreibt er, diese tiefe Erfahrung der Nähe ja so intim ist, wie bei zwei Verliebten. Und das ist eben, schreibt er, dieses Fest des Heiligen Geistes findet in dieser Tiefe, in dieser Mitte, im Wesenskern von uns Menschen statt. Wesentlicher und beseligter, je innerlicher es ist, denn je innerlicher es ist, desto lauterer ist es und je mehr Lauterkeit da ist, desto überfließender und häufiger und umfassender teilt sich Gott mit. Das ist auch ganz wichtig für uns. Diese Lauterkeit, also wirklich, das erreichen wir, das kommt heute noch, das erreichen wir so schwer, so lauter, ohne Absicht, einfach da zu sein. Diese Lauterkeit muss man sich erringen. Aber Johannes vom Kreuz schreibt hier schon und zeigt schon auf, was in uns geschehen kann. Und man möge es nicht für unglaubwürdig halten, sagt er, dass bei einer bereits erprobten, geläuterten im Feuer der Betrübnisse, das wollen wir eigentlich nicht, aber das gehört zu unserem Leben, und der Mühsale und vielfältigen Versuchung geprüft und in der Liebe für treu befundenen Menschenseele in diesem Leben die Erfüllung dessen nicht ausbleibt, was der Sohn Gottes versprochen hat, nämlich, dass wenn jemand ihn liebt, die heiligste Dreifaltigkeit zu ihm kommen und festen Wohnsitz in ihm nehmen werde. Das ist, da geht ja auf Johannes 14, 23 ein, dass der Vater und der Sohn in der Seele des Menschen leben, im Heiligen Geist, also in der Fülle der Dreifaltigkeit. Aber, und das wird heute wenig gesagt, aber das gehört zum unserem christlichen Glauben dazu, wir können zu Gott nicht kommen, einfach, der liebe Gott liebt ja alle. Wir sind ja, oder wie Hans, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wir sind ja alle arme Sünderlein und kommen in den Himmel hinein. Ja, also ist ja heute auch so, Gott wird als der liebe, liebende Trottel manchmal, könnte man sagen, dargestellt, der alles abwischt. Zu Gott gelangen wir tatsächlich nur durch das Feuer, Feuer gereinigt. Das ist ihm doch, das gehört zu unserem Leben. Wir das, der Mühsale, wir, der Versuchungen, die da sind, all das. Aber was zählt, ist unsere Sehnsucht und unsere Treue. Also er beschreibt die ganze Fülle der Gottheit, sehnt sich danach, in uns zu leben. Das ist doch etwas Schönes. Gott sehnt sich danach. Erst wenn die Läuterung aller Kräfte, also vom Verstand, vom Willen vollendet ist, dann lässt sich die göttliche Weisheit die Seele mit ihrem göttlichen Flammen auf unergründlich zarte und erhabene Weise in sich aufgehen. Und diesen Prozess der Läuterung, den müssen wir gehen. Ja, er erklärt ihn auch sehr gut und sagt, man kann nicht genug hervorheben, was der Mensch in dieser Zeit leidet, nämlich kaum weniger als im Fegefeuer. Das können wir vieles nachvollziehen. Und dieses Bild vom Fegefeuer, das er bringt, das spricht mich sehr an. Denn wir beten ja für unsere Verstorbenen, die noch nicht ganz vollendet sind, die also noch die Schau Gottes haben, aber sie sehen schmerzlich, was in ihrem Leben noch, was in ihrem Leben nicht so gut war. Und deshalb beten wir ja für die armen Seelen. Also nämlich kaum weniger als im Fegefeuer, denn insofern als Gott den Menschen mit seinen vielen Krankheiten auf diese Weise ständig verarztet, also Krankheiten ist jetzt nicht nur körperlich, sondern die Krankheiten, die wir haben, dieses Ungenügen, und vieles, also Gott als Arzt, er verarztet und heilt, schreibt er, um ihn gesund zu machen. Also das müssen wir auch immer wieder sehen, dass diese ganzen Mühsal und das, was auf uns zukommt, auch Chancen sind von Gott. Chancen, dass wir immer mehr heilen in uns, dass wir immer mehr das loslassen, was uns krank macht, dass dahinter, hinter allem steckt, Gott will uns gesund machen. Und er sagt, Johannes vom Kreuz, er muss notgedrungen an die zu seinem Leiden passende Läuterung und Heilkur denken. Also Gott geht wie ein Arzt vor. Das ist auch ein schönes Bild und ein wichtiges Bild. Gott als ein Arzt, der das von uns nimmt, was uns trennt oder was uns krank macht. Und die Schwächen und Erbärmlichkeiten, die der Mensch vorher eingefleischt, aber verdeckt in sich trug, das ist auch eine tiefe Wahrheit, und die vorher weder sah noch spürte, das ist ja so, die sieht und spürt er nun durch das Licht und die Wärme des göttlichen Feuers. Das ist so, wenn wir uns diesem Feuer aussetzen, wenn wir uns wirklich auf Gott einlassen, dann spüren wir immer mehr durch unsere, wie es oben heißt, durch die Versuchungen, die kommen, durch die Betrübnisse und Mühsale. Wir spüren schon unsere Ecken und Kanten. Und das eben vorher, wenn man so dahin lebt, dann spürt man das natürlich nicht. Aber je näher man sich Gott nähert, umso mehr wird auch deutlich, was in uns ist. Und er schreibt das mit einem wunderbaren Bild. So wie man die im Holz enthaltene Feuchtigkeit erst erkennt, als das Feuer auf es traf und es zum Schwitzen, Qualmen und Prasseln brachte. Und so ergeht es dem unvollkommenen Menschen in der Nähe dieser Flamme. Denn in dieser Zeit, oh Wunder, prallen in der Seele Gegensätze auf, Gegensätze, die den Menschen gegen die Gottes, die über die Seele hier herfallen. Es kämpften die überaus vollkommenen Vorzüge und Eigenschaften Gottes gegen die überaus unvollkommenen Gewohnheiten und Eigenschaften des Subjektes, also des Menschen, sodass er unter zwei Gegensätzen in sich leidet. Diesen inneren Kampf spüren wir. Einmal das Feuer, das göttliche Licht, den Heiligen Geist und dann auch gleichzeitig treffen uns und auf uns das, was in uns ist, die Unvollkommenheiten. Schließlich erkennt und fühlt die Menschenseele angesichts dieser Reichtümer, sagt er, Gutheit und Beseligung deutlich, ihre in der Gutheit und Beseligung deutlich, ihre Erbärmlichkeiten, Armut und Schlechtigkeit. Das ist aber nicht, um uns runterzudrücken, sondern um uns zu erheben. Der Grund ist, weil das Schlechte das Gute so lange nicht erfasst und auch nicht die Armut, die Reichtümer und so weiter, bis nicht diese Flamme die Menschenseele vollends geläutert hat und sie, indem sie sich gleichgestaltet, bereichert, verherrlicht und mit Beseligung erfüllt. So gesehen war diese Flamme für den Menschen zunächst quälender als alles, was man sagen kann, da sich in ihm zwei Gegensätze bekämpfen. Gott, der die Summe aller Vollkommenheiten ist, gegen alle unvollkommenen Haltungen des Menschen, um ihn durch Gleichgestaltung mit sich zu besänftigen, zu befrieden und zu erleuchten, wie es das Feuer mit dem Holz macht, wenn es in es eingedrungen ist. Diese bildhafte Sprache des heiligen Johannes vom Kreuz, sie hilft uns dabei. Aber warum ist eine solche Läuterung überhaupt notwendig? Und woran liegt es, dass nur wenige zur Vollkommenheit der Gotteinigung gelangen? Diese Läuterung ereignet sich nur in wenigen Menschen, in dieser Stärke zumindest. Nur bei denen, die der Herr auf die höchste Stufe der Gotteinigung erheben möchte. Denn je nach Stufe, auf die er den Einzelnen erheben möchte, und auch je nach der ihm aneigenen Unlauterkeit und Unvollkommenheit, bereitet er ihn mit einer stärkeren oder weniger starken Läuterung vor. Das heißt also, Johannes vom Kreuz überfordert keinen. Und je mehr wir uns darauf einlassen, je mehr uns die Gnade erreichen kann, umso größer wird auch die Erfahrung und so stärker wird die Erfahrung der Liebe Gottes. Das Ziel der Läuterung ist, damit sie Gott in anderem Leben durch die klare Schau sehen können. Also so werden die Menschen hier auf dieser Weise geläutert, damit sie in ihm, in diesem Leben, in Liebe gleichgestaltet werden können. Das Ziel ist also die Gleichgestaltung in Gott. Die Mühsale sind nur diejenigen durchleiden, die zu dieser Verfassung gelangen sollen, sind dreifach. Nämlich die Mühsal und Trostlosigkeiten, Ängste und Versuchungen seitens der Welt. Also hier ist gemeint die Lebenseinstellung, die auf Konsum, Besitz und Prestige setzt. Und das auf vielerlei Weisen. Versuchungen, Trockenheiten und Betrübnisse im Bereich der Sinne, also Drangsale, Finsternisse, Bedrängnisse, Verlassenheiten, Versuchungen und sonstige Mühsale im Bereich des Geistes, damit sie auf diese Weise dem Bereich des Geistes und Sinnes entsprechend geläutert werden. Der Grund, warum diese Mühsale notwendig sind, um zu dieser Verfassung zu gelangen, ist folgender. So wie man in einem hochgradigen Likör nur in ein starkes, dafür vorbereitetes und gereinigtes Gefäß gießt, so kann auch diese höchste Gotteinigung nicht in einen Menschen fallen, der nicht durch Mühsale und Versuchung gestärkt und durch Drangsale, Finsternisse und Bedrängnisse geläutert ist. Durch das eine, wie nämlich das Reich der Sinne geläutert und gestärkt und durch das andere, der Geist verfeinert, geläutert und vorbereitet ist. Denn so wie die ungeläuterten Geister im anderen Leben durch die Qual des Feuers hindurchgehen, um sich in die Herrlichkeit mit Gott zu einen, so müssen sie in diesem für die vollkommene Gotteinigung durch das Feuer der besagten Qualen hindurch. Und das in manchen mehr oder weniger stark, in manchen länger und in anderen kürzer, wirkt entsprechend dem Grad der Gotteinigung. Also wieder, jeder Mensch ist ein Original und jeder Mensch, das Maß Gottes ist auf uns zugeschnitten und es ist ein Maß der Liebe. Diese Drangsale, die Mühsale, das klingt alles sehr schwierig und sehr schwer, ist es auch. Und ich denke da nur dran, wie ich im Noviziat so diese Dunkelheit und diese Gottverlassenheit gespürt habe und nicht mehr wusste und leidete unter dem, was in mir vorging. Ich konnte es nicht beschreiben. Ich hatte aber einen guten Novizenmeister, der mir dann immer half. Aber es ist wirklich so, dass gerade im Geist auch, für die Sinne, also das ist für die meisten von uns, oder ich würde fast sagen, für alle, die sich auf den Weg machen, das ist klar, man weiß schon genau, was man lassen muss und kann und das ist, spürt man auch und das fällt einem auch einfacher. Aber wenn dann die plötzliche Dunkelheit Gottes kommt, wenn man die Verlassenheit Gottes spürt, dann ist das grausam, wirklich grausam. Aber ich kann Ihnen versichern, was der Herr von uns erwartet, ist da nur die Treue. Und das ist eine ganz andere Art von Loslassen. Eine der schwierigsten, weil sie unseren Kopf, unseren Verstand, unseren Willen betrifft, weil plötzlich nichts mehr da ist und wir nichts mehr greifen können und nicht spüren, dass wir eigentlich ergriffen sind von Gott. Das ist nichts Grausames, was Gott uns da verschreibt, sondern da spüren, kommen wir an unsere eigene Grenze und da spüren wir, also mir ging es zumindest so, Gott ist nicht fassbar, nicht greifbar, ich muss auch das loslassen, aber ich bin doch irgendwie gehalten und auch die Erfahrung, dass Gott uns nicht über unsere Kraft versucht, nicht über unsere Kraft irgendetwas von uns verlangt, sondern wie wirklich, wie vorhin gesagt, ein Arzt. Gott ist ein Arzt. Ja, dann gibt es, das möchte ich noch bei diesem Punkt, den wir jetzt kommen, der ist eigentlich ziemlich wichtig. Wir haben jetzt schon gespürt, dass wir, wie Gott in uns, wie Gott mit uns arbeitet, dass es ein Absterbeprozess ist, zu dem er uns führt und dass es wichtig ist, in diesem, auf diesem Weg zu bleiben, in dem festen Vertrauen und Glauben. Es war so eine Spannung, so im Noviziat in mir, ich kann nicht loslassen von Gott, ich kann ihn aber auch nicht begreifen, verstehen. Das ist, wenn ein Mensch in diese Haltung kommt oder wenn wir in diese Haltung kommen, kann man nur sagen, viele geben auf, dürfen wir nicht. Kann man nur sagen, ja Herr, ich weiß nichts mehr, aber ich will glauben, ich will vertrauen. Aber in dieser Dunkelheit geschieht mehr, bereitet uns der Heilige Geist mehr zu, als wir ahnen. Und so gibt es viele, die den Wunsch haben, voranzuschreiten und Gott mit großer Beständigkeit bitten, sie in diese Verfassung der Vollkommenheit zu geleiten und einzuführen. Aber dann, wenn Gott beginnen möchte, sie der Notwendigkeit entsprechend durch die ersten Mühsale des Absterbungsprozesses zu führen, wollen sie sich durch diese nicht hindurchgehen und weichen aus. Das ist es. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass wir nicht in dieses, in diese Haltung fallen. Ja, wir wollen alle die Glanz und Herrlichkeit und die Geborgenheit und Liebe Gottes, aber wenn er uns so ganz an sich ziehen will und uns zeigt, wo die Schwächen und Fehler sind, die wir loslassen müssen und können, und wenn Mühsale und Drangsale kommen, ja, dann gehen manche nicht mehr weiter. Sie weichen aus, weil sie den schmalen Weg des Lebens fliehen und den Breiten ihres Trostes suchen, welches der des Verderbens ist. Ja, wir wollen immer so dieses Trost und diese, wir wollen immer etwas spüren. Und wir vergessen, dass wir von diesem Spüren, dass Gott uns zum Schauen führen will, das noch viel tiefer ist. Das Trösten, das ist gefühlsmäßig. Er will es von gefühlsmäßig in die Realität seiner Gegenwart bringen. Aber wir müssen Gott Raum schaffen, ihn zu empfangen, was sie von ihm erbitten, die Menschen, wenn er es ihnen zu geben beginnt. Daher sind so viele unnütze Gefäße, sagt Johannes vom Kreuz, also viele, die den Weg aufgeben, die nicht diesen Weg gehen.
Heute der vierte Teil der Reihe über Johannes vom Kreuz. Es geht um die lebendige Liebesflamme. Hier bei Radio Horeb ist Pfarrer Klaus Schönebeck zu Gast. Mit uns verbunden sind auch die Zuhörer von Radio Maria in Südtirol. Es geht weiter im Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Christ, der Gott sucht, muss lernen, sich der Führung Gottes anzuvertrauen und seinem Wirken kein Hindernis in den Weg legen. So schreibt er in der lebendigen Liebesflamme. Aber woran kann nun die Seele auf diesem Weg Schaden nehmen? Johannes vom Kreuz erinnert den Menschen daran, dass seine Hauptsorge ganz und gar darin bestehen soll, darauf zu achten, dass er Gott kein Hindernis in den Weg legt. Gott hat ihn ja bis hier geführt. Also Gott hat jeden von uns bis zu dieser Minute geführt. Und im Buch der lebendigen Liebesflamme beschreibt er ja, dass jemand schon durch den geistlichen Weg gegangen ist, durch verschiedene Nächte des Lebens gegangen ist, durch verschiedene Mühsale. Und er nennt, das ist ganz wichtig für unser geistliches Leben generell, und aber auch eben um in diese Fülle Gottes zu kommen, er nennt drei Blinde, die in die Irre führen können. Zunächst einmal, das überrascht vielleicht oder auch nicht, der ungeeignete geistliche Begleiter, ungeeignete Lehrmeister, die Täuschung durch den Bösen, der Böse, der von Gott wegziehen will, und die Selbsttäuschung, das eigene Urteil. Das sind die drei Blinden, vor denen Johannes vom Kreuz warnt. Der erste Blinde, der geistliche Begleiter. In seinen Schriften betont Johannes vom Kreuz immer wieder, wie wichtig es ist, einen geistlichen Begleiter, einen geistlichen Lehrmeister zu haben. Aus seiner Erfahrung als Seelsorger heraus schreibt er, dass es kaum geeignete und kompetente Lehrmeister gibt. Damals, und das ist ja heute nicht anders, es wäre gut, wenn es, habe ich mir so gedacht, wenn es eine Schule, ein Kloster gäbe, die in diese Richtung hin arbeiten würde. Gott sei Lob und Dank, gibt es in unserem Land Priester und Ordensleute, die sich mühen, gute Begleiter und Begleiterinnen zu sein. Allerdings ist es für viele Christen schwer, diesen zu finden. Es gibt, wie in Johannes vom Kreuz Zeiten, zu wenige. Der wichtigste Grundsatz, sagt Johannes vom Kreuz, ist, die geistliche Begleitung hat der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der eigentliche Führer des Menschen der Heilige Geist ist, der die Sorge für sie nicht aufgibt, während sie, also die geistlichen Begleiter, nur Werkzeuge sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist auch etwas, hat mit dem Loslassen auch wieder zu tun, mit dem nicht Menschen zu binden. Und so sollte es ihre ganze Sorge sein, also der geistlichen Begleiter, Begleiterin, sie nicht ihrer Weise und der ihnen eigenen Art anzupassen, das erlebe ich immer wieder, dass diese Gefahr besteht, sondern zu schauen, ob sie erkennen, wohin Gott sie führt. Wenn sie es nicht wissen, sollen sie den Menschen in Ruhe lassen und nicht verwirren. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Ein geistlicher Begleiter, eine Begleiterin darf auf keinen Fall, auch wenn noch so gut gemeint, den Anspruch erheben, aus eigener Vollmacht, nach eigenem Gutdünken zu führen. Die Aufgabe eines geistlichen Begleiters, einer Begleiterin, ist es vielmehr hinzuhören, genau hinzuhören und behutsam mitzugehen, damit sie oder er das Wirken des Heiligen Geistes zu unterstützen und den ihnen Anvertrauten helfen, eventuelle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die Freiheit des zu Begleitenden darf niemals eingeengt werden. Das ist ein ganz wichtiges, eine Erfahrung, die ich auch in meinem eigenen Leben gemacht habe, sowohl in Fehlern, die ich getan habe, aber auch wie an mir gehandelt wurde, sage ich es mal so. Gott führt eben Menschen auf unterschiedliche Weise. Jeder von uns ist ein Original. Jeder von uns hat seine eigene Art. Der geistliche Begleiter muss die eigenen Grenzen kennen und diese annehmen, schreibt Johannes vom Kreuz. Und er schreibt, das hat mir persönlich gut getan, es reicht nicht aus, ein paar kluge Bücher gelesen und ein gesundes Urteil zu haben, denn außer klug muss er auch erfahren sein. Es reicht nicht aus, einen Kurs, das ist jetzt meine Worte, es reicht nicht aus, einen Kurs geistliche Begleitung mit einem Zertifikat zu belegen, obwohl das sicher gut und notwendig und wichtig ist. Es reicht nicht aus. Der Begleiter selbst muss über nötige spirituelle Erfahrung verfügen, wenn er Menschen auf einen geistlichen Weg begleiten will, hin zur Kontemplation vielleicht sogar. Dieser Punkt ist dem heiligen Johannes vom Kreuz sehr, sehr wichtig. Denn, schreibt er, um zum Geist zu führen, sind das Wissen und die Unterscheidungsgabe zwar das Fundament, doch wenn es an Erfahrung von dem fehlt, was lauter und wahrer Geist ist, wird es ihm nicht gelingen, den Menschen zum Geist hin auf den Weg zu bringen. Wenn Gott es ihm schenkt, ja, er wird es noch nicht einmal verstehen. Auf diese Weise fügen viele geistlichen Lehrer viele Menschen viel Schaden zu. Also ein geistlicher Begleiter muss immer danach trachten, zu hören, nicht nur auf den, den er begleitet, sondern auch auf Gott. Und immer wieder loszulassen und immer zu ringen und zu suchen. Zu suchen, ja, ich bete vor der geistlichen Begleitung immer darum, dass der Heilige Geist führt und leitet, dass er mir die nötigen Worte eingibt, wo ich reden und wo ich schweigen soll. Es ist ganz wichtig, auch da loszulassen. Ja, das ist, und wenn Sie spüren, dass Ihre geistliche Begleitung oder, dann müsste man auch wechseln. Ja, also dann, wir müssen versuchen, immer im geistlichen Leben weiterzukommen. Ja, wir machen, es geht nicht darum, dass man fehlerlos ist, sondern dass man aus den Fehlern lernt und tiefer zu Gott hineinfindet. Der zweite Blinde ist die Täuschung durch das Böse, durch den Bösen. Der zweite Blinde, von dem wir sagten, dass er den Menschen bei dieser Art der Sammlung belästigen kann, schreibt Johannes vom Kreuz, ist der Böse. Der möchte, dass der Mensch auch blind sei, wie er es ist, also wie es der Böse ist. Er versucht in diesen tiefsten Einsamkeiten, in denen die zarten Salbungen des Heiligen Geistes eingegossen werden, was bei ihm heftigen Ärger und Neid auslöst, weil er sieht, dass er den Menschen nicht nur dass der Mensch nicht nur bereichert wird, sondern ihm im Flug entkommt. Also das Böse weiß schon, es ist ein intelligentes Wesen, der Böse, was im Menschen vorgeht, sondern er spürt, dass wenn jemand ganz in Gott ist, er spürt, wenn wir in der tiefen tiefen Gebet sind, also in dem Gebet meine ich jetzt nicht, dass man was vorsagt, sondern in der Nähe Gottes, sich dieser Nähe Gottes aussetzt, das innere Gebet, die Kontemplation. Das spürt er schon, er hat keine Macht mehr darüber, weil das Herz des Menschen bei Gott ist. Aber wir sind ja Menschen und wir bleiben Menschen. Und da fängt er an und setzt an. Das macht er ganz klug. In diese Falle sind wir alle schon mal gelaufen, denke ich. Aber wie gesagt, das hilft uns nur, immer tiefer auf den Weg Gottes zu kommen. Der Böse will den Menschen vom Weg Gottes abziehen, weil er spürt, dass er der Verlierer ist. So kommt der Versucher gerade dann, wenn die Seele in Ruhe und Stille vor und in Gott ist. Wer kennt das nicht? Da kommen plötzlich kluge und gute Gedanken und Einsichten spürbar und sanft saftige Empfindung, sagt Johannes vom Kreuz, also spürbare und saftige Empfindung. Das heißt, so ein Wonnegefühl, ne? Das ist ja auch gut, wenn wir plötzlich spüren, wir sind da in der Nähe Gottes. Also Gott ist da, aber ist noch ein Unterschied, ob das saftige Empfindung sind oder ob das der tiefe Friede, ob das die tiefe Geborgenheit in Gott ist. Und mit dem will der Böse den Menschen ködern. Somit bringt der Versucher den Menschen aus seiner Sammlung und Einsamkeit in und mit Gott heraus, zerstreut ihn, und der Heilige Geist, der immer im Geheimen der Seele Großes wirken will und wirkt, wird dadurch gehindert zum Schaden des Menschen. Was heißt das? Also, man kann ja immer nur aus seiner eigenen Erfahrung reden. Ja, wie oft kommt das so schon mal vor? Man ist beim Kontemplativen, also man ist tief auch in der Gebetszeit, und auf einmal kommt ein Gedanken, ja, das muss man noch und da und hier das und das ist gut, das müssen wir in Angriff nehmen. Manchmal sind es ja auch fromme Gedanken und fromme Aktivitäten, aber die bringen uns raus. Wir lassen nicht los, wir gehen den Gedanken weiter, anstatt zu sagen, ja, das ist gut, aber jetzt bin ich erstmal bei dir, Herr. Ich bin da im Schweigen, ich bin in der Stille, ich bin bei dir. Alles andere kann später kommen. Ja, wenn der Heilige Geist gute Sachen eingibt, ist gut. Aber jetzt bin ich hier. Und das ist nicht einfach zu unterscheiden zwischen dem, was von Gott kommt und was vom Bösen kommt. Die eine Unterscheidungsmöglichkeit ist, dass wir unruhig werden, dass wir jetzt das tun wollen, dass wir aus dieser inneren Ruhe herauskommen. Das ist also ein Aktivismus, dass gerade wenn wir im Gebet sind, muss man da sehr, sehr die Zeit zum Beispiel einhalten. Einer Professor Schürmann, der sagte immer, und wenn Sie 2 Minuten vorher, wenn Sie sagen, eine halbe Stunde, bin ich jetzt in der Stille, und jetzt kommt 2 Minuten vorher, kommen dann alle möglichen Gedanken und alles und das möchte, dann hängen Sie noch 5 Minuten ran. Ja, also, dass man dann bewusst versucht, sich immer wieder in die Nähe und Gegenwart Gottes zu stellen und sich nicht durch Gedanken und an allen möglichen in Aktivität setzen lässt. So schreibt Johannes vom Kreuz, dass es kaum einen Menschen gibt, der auf diesem Weg geht, dem er nicht großen Schaden zufügte und große Verluste erleiden ließe. Denn dieser Bösartige stellt sich hier sehr schlau in den Übergang, der vom Sinnenreich zum Geist geht, indem er, also immer vom Sinnen, Gedanken, Fantasie, indem er den Menschen mit seinem eigenen Sinnenreich betrügt und ködert, weil er ihn, wie wir gesagt haben, mit sinnfälligen Dingen in die Quere kommt. Ja, wir haben ja immer schnell gute Fantasien und gute Gedanken, ne? Aber dann diese abzuschalten, das ist da in dem Moment wichtig. Oder einfach sie zu lassen und sich wieder in die Gegenwart Gottes geben. Hier ist es wichtig, so betont Johannes vom Kreuz, nicht zum Sinnhaften, also Vorstellungskraft und Fantasie, zurückzukehren. Also, denn sobald ihr Sorge dafür tragt, euer Seelenvermögen, das heißt also die geistigen Kräfte, Erkenntnis, Empfindungs- und Erinnerungsvermögen, auf nicht zu richten, indem ihr sie von allem löst und nicht belastet, denn nur das ist es, was ihr in dieser Verfassung von euch aus zu tun habt, zusammen mit der schlichten, liebenden Achtsamkeit. Also nur das ist es, sagt er, sich immer wieder da zurückzuholen. Das ist es, was wir tun müssen, um dem Bösen zu widerstehen. Dabei ist die Achtsamkeit eine wichtige Grundhaltung. Gemeint ist die liebende Achtsamkeit auf das Du Gottes, in die der Mensch sich einüben soll, um immer mehr mit Gott geeint zu werden, immer mehr zu lernen, auf ihn zu hören, sich vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Gemeint ist das ruhige, absichtslose Verweilen in der Gegenwart Gottes. Das ist nicht einfach, immer wieder. Manchmal brauchen wir viel Geduld mit uns, und wir sollten da auch nicht verzagen und das aufgeben, ich kann es sowieso nicht und ich schaffe das sowieso nicht. Dann hat der Teufel geschafft, was er wollte, und das wollen wir doch auch nicht. Der dritte Blinde, ich meine, jetzt müsste ich schon von der Zeit, könnte ich mich gar nicht mehr viel weiter, aber der dritte Blinde, das ist auch wichtig, Also geistliche Begleitung, das Böse und das Dritte, die Selbsttäuschung, das heißt das eigene Urteil. Menschen, die sich noch nicht von allen Begierden und Neigungen freigemacht haben, können überzeugt sein, dass sie verkehrt handeln und urteilen, sagt Johannes vom Kreuz. Das ist auch ganz wichtig für uns. Eine gewisse Gelassenheit haben und uns auch diese Gelassenheit gönnen, wenn wir wissen, dass uns vieles in uns noch, ich sag's jetzt mal, unreif ist, wo noch vieles da ist, zu wissen, alles, was ich urteile, was ich denke, ist relativ. Das heißt, es ist mein Urteil, mein Denken, aber die Wirklichkeit kann möglicherweise anders sein. Also der Grund hier ist, und so zerstreut er, also der, so zerstreut sich der Mensch und füllt, und es füllt sich seine Seele, die noch, doch gerade die Muße des Friedens und der geistigen Stille verschmeckt in Gott, in der sie Gott allmählich geheimnisvoll zurechtmachte, mit Trockenheit und Widerwillen. Also wenn wir dieses Trockenheit und diesen Widerwillen erleben und es kommt vor, dass Gott hartnäckig versucht, ihn in dieser lautlosen Ruhe zu halten. Also Gott macht uns durch unsere innere Stimme, die wir oft hören, also durch unser Gewissen auch, oder wir haben ja oft auch das richtige Empfinden. Wir wissen schon oft, was richtig und falsch ist. Aber hier, wenn wir so zerstreut sind, wenn wir so leben, dann ist natürlich klar, dass viel Trockenheit und auch viel Widerwillen ist in dem, was wir manchmal von Gott oder was Gott von uns erwartet. Also es kommt vor, dass Gott hartnäckig versucht, in dieser lautlosen Ruhe zu halten und zu halten, also im Gebet, während der Mensch hartnäckig dabei bleibt, mit seiner Vorstellungskraft und seinem Erkenntnisvermögen auf eigene Faust wirken zu wollen. Ja, das müsste man doch noch tun, das ist noch da und das ist. Dabei ist der Mensch wie ein kleines Kind, das herumschreit und strampelt und auf eigenen Füßen zu laufen, wenn seine Mutter es auf den Arm tragen will. Und so kommt es weder selbst weiter, noch lässt es seine Mutter weitergehen. Also dieser Eigenwille ist damit gemeint, ne? Und die zur Trockenheit führt, wo wir uns, wenn wir im Gebet sind, vorhin an das Böse denken, an dem Vor, dann uns eigentlich wieder zerstreuen. Der Mensch überlasse sich den Händen Gottes, sagt Johannes vom Kreuz, und gebe sich weder in die eigenen Hände noch in die der beiden anderen Blinden, also was wir vorher gehört haben. Denn wenn er das tut und sein Vermögen nicht auf etwas richtet, geht er sicher. Also wenn er das nicht tut, geht er sicher. Das ist jetzt sehr abstrakt. Pater Maria Eugen, der Gründer unserer Gemeinschaft, sagt, der Heilige Geist ist mein Freund. Aber der Heilige Geist hat immer so gehandelt, ich sage jetzt meinen Worten auch wieder, so gehandelt, wie es ist nicht wollte. Dachte ich, geradeaus ist richtig, sagt er, nein, rechts oder links. Ja, der Heilige Geist greift in unsere Pläne auch manchmal ein. Ja, und Pater Maria Eugen, der hat, dachte auch, er war in Lille als junger Priester, war ein Prediger, der die Seligsprechung von der kleinen Therese vorantrieb, der Vorträge hielt, der voll, ich sag's mal, im Saft stand. Und dann bekommt er die Berufung nach Tarascon in einem Petit Castellet, eine Niederlassung des Ordens, wo es drei alte Patres gibt und 10 Jungen, die in einer Schule betreut werden, wo er alles machen muss. Also er kämpft dagegen in sich und sagt, das kann doch nicht sein. Also sein Geist und auch vom menschlichen Verstand her ist es völlig Schwachsinn, so einen Mann, der auch eine Zeitung redigiert, die Kramer-Zeitung, den da in so ein Nest zu schicken, wo er kochen muss, wo er einkaufen muss, wo er Erzieher ist, wo alles ist, nichts, ins Nichts zu schicken. Ja, und der Heilige Geist, dort hatte er gefunden, also in der Treue ist er gegangen und so konnte Gott dadurch, dass er losgelassen hat, dadurch, dass er sich Gott anvertraut hat oder gesagt hat, ja, ich habe mich, diese Berufung kam einen Tag vor Maria Aufnahme in den Himmel, ich habe mich Maria geweiht und ich sehe das als ein Zeichen der Mutter Gottes, dass sie das will, ich gehe dahin. Und das war der Anfang, dass er nach Aix-en-Provence und nach Marseille gehen konnte, dass Professoren der Universität jemanden gesucht haben, der sie einführt ins geistliche Leben. Und die drei Frauen, die der Grundstein für das Institut Notre Dame de Vie sind, dass er denen begegnet ist dort unten. So arbeitet Gott und der Heilige Geist. Also, das ist hiermit gemeint. Ne? Wie oft suchen wir die Ablenkung oder können auch Spannung und Trockenheiten nicht aushalten? Ja, also er hat diese Spannung und diese Trockenheit ausgehalten. Johannes von Kreuz macht hier deutlich, dass der Mensch sich und seine Kräfte überschätzt. Er meint schon viel erfahren zu haben. Also es ist ja so, obwohl er erst am Anfang steht, also Anfänger ist. Er meint schon alles zu wissen und immer richtig zu handeln, aber er übersieht, dass nicht der Geist Gottes ihn treibt, sondern der eigene Geist. Das ist wir müssen nicht unbedingt etwas suchen. Gott zeigt uns das. Ja, und wie oft denken wir, wenn wir am Anfang stehen, wir wissen schon alles. Das erlebt man manchmal bei Konvertiten. Ich bin ja auch einer, da kann ich aus eigener Erfahrung reden. Aber dadurch verbauen wir uns den Wege Gottes. So wie Pater Maria Eugen dieses Beispiel, wie er gehandelt hat, so zu handeln und sich nicht zu verlassen auf das eigene Urteil, ja, und sich nicht täuschen zu lassen. Aber wie erkenne ich, dass es der Geist Gottes und nicht mein eigener Geist ist? Das ist sicher die innere Ruhe an den Frieden, erkenne ich das, und daran, dass ich mich von meinen eigenen Gedanken trenne, also loslasse, so wie es ja Pater Maria Eugen getan hat, dann werden entweder die Gedanken vergehen, wenn man loslässt, oder durch den Heiligen Geist mich drängen. Ja, das ist, dann kann Gott in mich erst arbeiten. Aber ich muss vollständig loslassen und darf auf das hören, was ich eventuell im Umfeld von anderen höre, nicht vernachlässigen. Also prüft alles, das Gute behaltet. Also Gott spricht auch durch Zweitursachen oft zu uns. Ja, loslassen und hören. Pater Maria Eugen, vielleicht kann man sagen, er hat es für sich einfacher gehabt. Er hat im Gehorsam gehört auf das, was die Oberen gesagt haben. Es war ein Kampf. Und an diesem Beispiel sehen wir, wie wichtig es ist, diesen dritten Blinden nicht zu folgen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zeit, sie schreitet voran. Lassen wir ihm alles in uns tun und vertrauen wir uns ihm an. Ich konnte heute nur einiges anreißen aus diesem Buch. Einfach lesen Sie es, nehmen Sie es wahr, lassen Sie sich Zeit, nehmen Sie es wahr, was Ihnen Gott durch das Lesen sagt. Lesen Sie es, meditieren Sie es und lassen Sie sich entflammen vom Heiligen Geist, der in unseren Herzen ausgegossen ist.
Danke, Herr Pfarrer Schönebeck. Infos zu diesem Buch, die lebendige Liebesflamme, finden Sie auch im Infofeld zu dieser Sendung www.horeb.org. Und nachhören, wie immer, können Sie diese Sendung auch bald im Podcast auf unserer Homepage, oder Sie können natürlich auch die Reihe auf CD bestellen unter der 08328 921 120. Fortsetzung folgt im Juni, dann freuen wir uns auf den nächsten Vortrag über Johannes vom Kreuz. Pfarrer Schönebeck, dürfen wir Sie am Schluss um den Segen bitten.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
So segne euch und alle, die zu euch gehören, auf die Fürsprache unserer lieben Frau, des heiligen Josef, des heiligen Johannes vom Kreuz und des seligen Pater Maria Eugen, vom Kinde Jesus, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.